Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Die Jury hat Stillschweigen vereinbart. In Dortmund sollte der Literaturpreis zu Ehren von Nelly Sachs in diesem Jahr an die Schriftstellerin Camila Schamsi gehen. Darüber gibt es jetzt Streit. Der Grund: Antisemitismusvorwürfe. Eines unserer Themen in dieser Stunde. Außerdem eine Odyssee. Zur Minute läuft in der Berliner Volksbühne noch die Premiere unter Regie von Tola für Ørn Arnason. Meine Kollegin hat gleich die erste Kritik für uns. Und der bedeutende Denker, der Harvard-Professor Homi Bahaba, hält die Festivalrede bei der Ruhrtriennale in Bochum. Was er über kulturelle Vielfalt und Praktiken von Ausgrenzung zu sagen hat, ist höchst spannend. Die Details in wenigen Minuten. Berlin-Neukölln liegt ab morgen in Sibirien. Zumindest wird ein Stück Kultur aus dem Berliner Bezirk dorthin transferiert. Das seit 20 Jahren etablierte Kunstfestival 48 Stunden Neukölln zieht temporär um und heißt ab morgen dann 48 Stunden Novosibirsk. Was das für den Kunstbetrieb im Kiez und in der Region im Süden Russlands bedeutet, habe ich heute Nachmittag mit dem Festivalleiter Martin Steffens besprochen. Und meine erste Frage an ihn lautete: Wie überträgt man eine Festivalidee aus einem Berliner Stadtteil nach Sibirien?
Gut, so klein ist Neukölln natürlich nicht mit 300.000 EinwohnerInnen und viel Kultur. Und wir haben mehr Kultur zu bieten als Novosibirsk mit seinen 1,5 Millionen Menschen. Und die Innenstadt von Novosibirsk ist überschaubarer als Neukölln, möchte ich behaupten.
Das heißt, Sie bringen jetzt die Kultur in die abgelegenen Orte Russlands?
Nicht wirklich, sondern wir unterstützen auf Initiative des Goethe-Instituts im Grunde die Selbstorganisation von Künstlerinnen hier vor Ort. Denn es gibt eine Kunstszene und es gibt 100 Veranstaltungen mit 21 Orten mit zahlreichen Künstlerinnen und wir bringen nur Arbeiten von 10 Berlinern hierher. Von daher sind wir nur ein kleiner Teil.
Ziel von 48 Stunden Neukölln ist es ja, Menschen zusammenzubringen. Wie sieht jetzt diese Brücke zwischen dem Hermannplatz und der Alexander Nevsky-Kathedrale aus? Also was genau wird passieren in den nächsten 48 Stunden dann?
Gut, da sind wir selber gespannt, weil zeitgenössische Kunst in Russland durchaus umstritten ist. Ich hatte gerade ein Radiointerview mit dem städtischen Radio, wo man gemerkt hat, dass irgendwie stark zwischen Kunst und zeitgenössischer Kunst unterschieden wird. Mhm. Und man sich offenbar ein bisschen gruselt davor, dass es allzu zeitgenössisch werden könnte. Und wir hoffen sehr, dass wir bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher haben werden am Wochenende, die dann halt an sehr unterschiedlichen Orten ein Kunstprogramm erleben werden. Das Aufregende ist, dass quasi städtische Institutionen wie das ZK19, das ist quasi das Zentrum für zeitgenössische Kunst, mitmachen mit zwei sehr großen Ausstellungen. Wir haben aber auch temporäre Bespielungen, wie etwa im Majakowski-Theater. Das ist eines der großen Kinos hier aus den 60er Jahren. Haben aber auch quasi Bottom-up-Projekte an Orten, die früher nicht Kunst gemacht haben, etwa ein Projekt von den Dirty Women. Das ist ein DruckerInnen-Kollektiv, das sich jetzt mit sehr für unsere Verhältnisse feministischen Themen, mit weiblicher Sexualität auseinandersetzen, was man in Berlin gewohnt ist, die aber hier tatsächlich große Angst haben, dass die Kirche quasi auch massiv ihre Veranstaltung stört. Also von daher ist hier im Detail mehr Mut dafür notwendig, Kunst zu machen, als bei uns in Neukölln.
Sie sprachen eben von Radiokollegen, die sich dort gegruselt haben. Können Sie ausmachen, woher diese Furcht kommt?
Es gibt eigentlich sehr wenig Kenntnis darüber. Es gibt ganz wenig Veranstaltungsorte, die sich der zeitgenössischen Kunst widmen. Es gibt keine Off-Szene, die öffentliche Orte betreibt. Das findet sehr stark im privaten Rahmen statt. Es sind dann Künstlerinnen und Künstler, die für ihren Freundeskreis eigentlich informell Kunst machen. Und das erreicht eigentlich nicht die breite Öffentlichkeit. Und das hat auch ähnlich wie in Deutschland die Meinung vertreten, sowas kann man nicht verstehen, die sind ja alle verrückt und was machen die und ist alles so politisch und gefährlich. Und da gibt es eigentlich große Scheuklappen und Manschetten, sich damit zu befassen.
Sie sind ja dort auf Betreiben des Goethe-Instituts, also einem Teil des Auswärtigen Amtes. Wäre das, was Sie da machen, auch möglich, wenn Sie eben nicht den deutschen Staat ja am Ende im Rücken hätten?
Ich glaube, es wäre schwierig, weil als wir hierher kamen, zum ersten Mal schon deutlich wurde, dass man sich wenig traut, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir bringen jetzt auch Künstlerinnen und Künstler mit nach Novosibirsk, die anders arbeiten, die stark partizipativ arbeiten, die sich im öffentlichen Raum an Menschen wenden. Das sind Dinge, die ja keine Tradition haben oder auch nur sehr restriktiv geahndet werden, sodass es eigentlich schon wichtig ist, glaube ich, dass wir hier sind, um Menschen kennenzulernen, irgendwie auch ihnen Impulse zu geben, sie zu ermutigen.
Was können Sie denn aus Novosibirsk denn mit zurück nach Neukölln bringen? Werden Sie auch Künstlerinnen und Künstler einladen, dann im Juni zur 21. Ausgabe von 48 Stunden Neukölln zu kommen?
Das können wir tatsächlich, denn die Finanzierung reicht tatsächlich bis 2020. Und wir werden jetzt am Wochenende 5 oder 6 Künstlerinnen und Künstler auswählen, die wir dann im nächsten Jahr einladen werden. Und das ist natürlich toll, dass wir das können, weil das für die Menschen, für die Künstlerinnen hier vor Ort auch eigentlich eine Einbahnstraße ist, in Novosibirsk zu sein. Es gibt kaum einen Kunstmarkt, es gibt auch gar keine richtige Kunstakademie, wo man Kunst studieren kann und es gibt wenig Publikum. Also es ist eine relativ verzweifelte Situation und alle träumen davon, in die Metropolen Russlands zu kommen oder ins Ausland zu gehen. Und das kann, glaube ich, ein Impuls sein, die Arbeit tatsächlich nicht aufzugeben, sondern zu verstärken.
Haben Sie denn schon Kunstwerke im Blick, die Sie besonders interessieren dann für 48 Stunden Neukölln? Also was zeigen die russischen Künstler? Was drücken die aus? Was passiert da?
Es ist noch nicht so ganz viel fertig. Also ich habe schon eine Ausstellung gesehen von einem Kurator aus Tomsk, der auch entsprechend hier, also 48 Stunden Novosibirsk ist tatsächlich eigentlich 48 Stunden Sibirien, weil aus den angrenzenden Regionen und Städten Künstlerinnen und Künstler auch jetzt hier quasi anreisen, um an verschiedenen Orten Ausstellungen zu zeigen. Es ist also schon ein Schaufenster der zeitgenössischen Kunst, was sehr außergewöhnlich ist und was es tatsächlich in der Region nicht gegeben hat bisher. Und ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wir werden uns im Festival informieren. Und es gibt ein Gremium vom Goethe-Institut, von dem lokalen Zentrum ZK19 und auch von uns, von den 48 Stunden Neukölln. Wir werden uns entscheiden. Im Grunde ist es so, dass die bildende Kunst hier extrem konservativ ist. Und wahrscheinlich 4/5 der Künstlerinnen und Künstler in Novosibirsk eher Ikonen malen, Landschaften, Blumen, erotische Porträts. Und das Zeitgenössische ist eher marginalisiert. Wir werden uns natürlich da fokussieren auf spannende Positionen, die wir auch im Rahmen unseres Festivals gut zeigen können. Die eine Ausstellung, die schon fertig ist aus Tomsk, ist unglaublich zeitgenössisch tatsächlich. Es geht da um Materialien, die gezeigt werden in einer ganz tollen Präsentation mit Sound und Video und Grafik. Aber eine Gruppenausstellung von 5 Künstlerinnen, die eng verzahnt gearbeitet haben.
Sagt Martin Steffens, Festivalleiter von 48 Stunden Neukölln und 48 Stunden Novosibirsk. Und sollten Sie Russisch sprechen, dann können Sie das Festival auch auf der Festival-Homepage und in den sozialen Medien verfolgen. Deutschsprachige Angebote wird es nur sehr wenige geben. Erich Fromm, Christa Wolf oder Margaret Atwood gehörten und gehören zu den bisher Ausgezeichneten. Alle 2 Jahre verleiht die Stadt Dortmund den hochdotierten Nelly Sachs Literaturpreis. Dieses Mal gibt es aber großen Streit. Wir haben gestern hier in Fazit schon darüber berichtet. Gegen die für den Preis auserwählte britisch-pakistanische Schriftstellerin Camila Shamsi gibt es jetzt Antisemitismusvorwürfe. Sie soll die BDS-Kampagne unterstützen, die das Ziel hat, Israel zu boykottieren. Das sei der Jury aber nicht bekannt gewesen. Was soll jetzt geschehen? Wird Camila Shamsi den Preis wieder los, also wird er wieder aberkannt? Carsten Huck kommentiert.
Tja, das war's dann wohl. Da hat sich die Jury des Nelly-Sachs-Preises entschieden, in diesem Jahr die pakistanisch-britische Autorin Camila Shamsi auszuzeichnen. Und jetzt muss sie zurückrudern. Unbedingt. Denn was keiner wusste, Camila Shamsi, deren literarisches Werk als durchaus preiswürdig angesehen werden kann, teilt Positionen des BDS, jener Bewegung, die Zusammenarbeit von Israelis und Palästinensern verurteilt, zum wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Boykott Israels aufruft und vom Deutschen Bundestag als antisemitisch eingestuft wurde. Camila Shamsi nun hat ihre Unterstützung für den BDS noch einmal bekräftigt und ihrem Verleger geschrieben, dass sie natürlich gerne auch ins Hebräische übersetzt würde, doch dafür keinesfalls mit Organisationen, sprich Verlagen, zusammenarbeiten möchte, die in irgendeiner Weise mit dem israelischen Staat verbunden sind. Zweifelsfrei kämen dafür pakistanische oder iranische Verlage in Frage, aber ob die Übersetzungen ins Hebräische finanzieren wollen, ist fraglich. Der Nelly-Sachs-Preis wird Persönlichkeiten verliehen, die auf dem Gebiet des literarischen und geistigen Lebens überragende Leistungen hervorgebracht und geistige Toleranz und Versöhnung unter den Völkern verkündet und vorgelebt haben. Nelly Sachs selbst war die erste Preisträgerin. Elias Canetti hat ihn bekommen, Milan Kundera, Margaret Atwood, David Grossmann, Nadine Gordimer und viele andere, denen das geschriebene und gelebte Wort wichtig ist. Denen ein Gespräch die Möglichkeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für eigene Positionen, auch wenn sie dem Gegenüber nicht behagen. Lassen Sie uns gemeinsam der Opfer im Schmerz gedenken und hinausgehen aufs Neue, um wieder und wieder zu suchen, von Ängsten und Zweifeln geplagt, zu suchen, wo vielleicht weit entfernt eine neue Aussicht schimmert. Das sagte Nelly Sachs, als sie, die Überlebende des Holocaust, im immer noch von Nazis durchsetzten Deutschland 1965 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt. Das war groß und der Überzeugung geschuldet, dass Zukunft, auch angesichts erfahrenen Leids, im Miteinander liegt, im Wort, im Gespräch. Diese Größe hat Camila Schamsi nicht. Sie propagiert den Boykott. Den Nelly Sachs-Preis verdient sie nicht.
Die Meinung meines Kollegen Carsten Huck zum Streit um die Vergabe des Nelly Sachs-Preises der Stadt Dortmund. Und zum Lesen finden Sie den Kommentar auch noch einmal auf deutschlandfunkkultur.de. Er ist einer der bedeutendsten Denker kultureller Vielfalt, der anglo-indische Harvard-Professor Homi Bhabha. Seine Theorien sind Grundlage vieler aktueller Diskussionen um Identität, Nationalität, kulturelle Differenz. Und heute Abend hielt er im Rahmen der Ruhr-Triennale in Bochum eine viel erwartete Rede. Was er da gesagt hat, weiß Vivien Leuer.
Homi K. Bhabha begann seine Rede mit Musik. Mit einem Song, dessen Text seine Freundin Toni Morrison geschrieben hat, eine der bedeutendsten afroamerikanischen Schriftstellerinnen, die vor einem Monat mit 88 Jahren gestorben ist. Wem gehört dieses Haus, fragt Morrison in ihrem Song, und Bhabha spricht gut eine Stunde darüber, warum diese Frage hochaktuell ist.
Discrimination and degradation are two faces of the same coin of barbaric nationalism.
Weltweit greife ein barbarischer Nationalismus um sich, der sich durch systematische Diskriminierung und der Abwertung von Einzelnen wie auch ganzen Bevölkerungsgruppen auszeichne. Dabei blieb Bhabha an diesem Abend nicht nur im Theoretischen, sondern übte auch offene Kritik.
The phalanx of male leaders that straddle the world today, Trump, Modi, Maduro, Bolsonaro, Duterte, Putin, Netanyahu, Salvini, Orban, Xi are not politicians of charisma. They are, in my view, politicians of miasma.
Statt durch Charisma zu wirken, seien viele aktuelle Staatsoberhäupter wie ansteckende Krankheiten, unter denen viele Bürger zu leiden hätten. In den USA aktuell zum Beispiel die mexikanischen Einwanderer. Sie würden quasi aus ihren Häusern vertrieben. Waren sie jahrzehntelang noch akzeptiertes Mitglied der amerikanischen Gesellschaft, als Kioskbetreiber, Köche, Gärtner, Geschäftsmänner, würden sie jetzt als Kriminelle, Vergewaltiger, Schmarotzer dargestellt. Ihnen solle das Haus also nicht mehr gehören. Und in der postfaktischen Diskussion könnten sie sich kaum dagegen wehren.
Things that may not even be true,
denn Unwahrheiten werden, so Bhabha, mittlerweile allein dadurch wahr, dass eine Autorität sie ausspricht.
Just because they are spoken from places of authority.
Das habe, sagt der Harvard-Professor, Hillary Clinton wahrscheinlich den Wahlsieg gekostet, weil sie auf postfaktische Diskussionen nicht genug eingegangen sei. Aber nicht nur die Mexikaner verlieren in den USA gerade ihr Haus. Weltweit leiden Flüchtlinge und Randgruppen unter dieser neuen Art der Politik und Kommunikation, die auf Diskriminierung und systematische Abwertung setzt. Sie werden kleingeredet, im besten Falle als Opfer gesehen. Dabei sei, das wiederholt Bhabha an diesem Abend in Bochum immer wieder, gerade ihr Akt der Flucht bemerkenswert. Für ihn ist die Flucht sogar ein Akt der Würde, der als solcher anerkannt werden muss.
I'm talking about dignity in extremis. in moments of extremity.
Um diese Würde zu verstehen, müssen wir allerdings anerkennen, dass wir anders sind, fordert Barber.
We are in a very different, almost agonistic, we are in a different position. And we've got to understand that difference. There's no time for the soft blur that we're all the same and we've got to understand that.
Wir haben keine Zeit, so der Kulturtheoretiker, für ein romantisches Wir seien alle gleich. Denn erst wenn wir erkennen, dass wir aus einer privilegierten Position heraus agieren, dass wir eben nicht dem Tod ins Auge blicken, könnten wir auch erkennen, welch Akt der Würde in einer Flucht stecke. Dieser Gedanke hat die Zuhörer am Abend in Bochum am meisten beeindruckt.
Wenn man sich mit Migration beschäftigt, sieht man zu oft den Opferstatus und sieht zu oft das Getriebensein und nicht mehr die eigene Entscheidung. Das hat er sehr deutlich gemacht. Das fand ich auch eine sehr schöne Art, wie er das gemacht hat.
Das in ein Schlauchboot steigen, übers Mittelmeer zu fahren, in dem Risiko, dass dies ein Zeichen der Würde ist, dass dies ein Zeichen ist, an eine Zukunft glauben zu können und glauben zu wollen. Und dass wir das auch tatsächlich achten müssen als Zeichen der Würde.
Wem also gehört dieses Haus und wer entscheidet das überhaupt? Diese Frage, die Homika Barber in Bochum gestellt hat, ist an diesem Abend natürlich nicht beantwortet worden. Aber er hat vielen Zuhörern Denkanstöße gegeben, die den Diskurs darüber erweitern könnten.
Sagt Vivien Leue mit ihrem Beitrag aus Bochum.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Thomas Jedicke.
Die künftige EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist noch nicht im Amt und hat schon Ärger im Europaparlament. Das neue Fachressort für Migration soll die Bezeichnung Schutz unseres europäischen Lebensstils bekommen. Eine Terminologie, die auf Abschottung, Verteidigung, Zurückweisung, Abwehr verweist, meinen viele Abgeordnete. Vor allem Sozialdemokraten, Linke, Grüne und Liberale. Einige sehen darin sogar ein nicht akzeptables Zugeständnis an die extremen Rechten im Parlament. Kritik an der Zusammensetzung der neuen EU-Kommission hat heute auch Olaf Zimmermann geübt. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats befürchtet Schlimmes. Mit dem neuen Ressort Innovation und Jugend, das das bisherige Ressort Bildung und Kultur ersetzen wird, könnte die Kultur in Europa insgesamt möglicherweise noch viel kürzer kommen.
Praktisch kommt ja jetzt schon die Kultur viel zu kurz auf der europäischen Ebene. Also wir reden ja letztendlich über einen marginalen Kulturförderhaushalt von knapp 80 Millionen Euro, den die Europäische Kommission jedes Jahr ausgibt. Also da können Sie schon sehen, das ist letztendlich eigentlich eine Kleinstförderung. Und jetzt hat man, um, wenn man so will, eigentlich das auch noch sichtbar zu machen, indem man es unsichtbar macht, eben jetzt auch noch den Titel Kultur beim Kommissar gestrichen. Und das ist nochmal eine weitergehende Abwertung der Kultur auf der europäischen Ebene.
Die aus Marseille stammende Künstlerin Pauline Curnier-Jardin erhält in diesem Jahr den Preis der Nationalgalerie Berlin. Die 1980 geborene Französin lebt in Berlin. Bei ihren Arbeiten bedient sie sich mit begehbaren Installationen der Mittel des Kinos und Theaters und verbindet sie mit ihren Skulpturen. Der Preis der Nationalgalerie Berlin wird an Künstler unter 40 Jahren vergeben, die in Deutschland leben. Ausgezeichnet werden die Preisträger mit einer Einzelausstellung in einem der Häuser der Nationalgalerie. Dazu erscheint auch eine Publikation. Der italienische Theatermacher Roberto Ciulli erhält den Faust-Theaterpreis für sein Lebenswerk. Er werde für sein Schaffen mit großen europäischen Stoffen und seine Sympathie für Schwache und Unterdrückte geehrt, begründet die Jury ihre Entscheidung. Der 85-jährige Mailänder, der 1965 in Deutschland promoviert wurde, leitete in den 70er Jahren das Schauspiel Köln und gehörte 1980 zu den Mitbegründern des Freien Theater an der Ruhr.
Es gibt einen Unterschied zwischen das Betrieb, das Machen und die Kunst des Theaters. Das Theater hat viele Sprachen. Auf jeden Fall, das Theater besitzt auch eine universelle Sprache, die im Zentrum des menschlichen Handelns.
Und um Theater geht es auch gleich hier in Fazit. Da geht es um die Echos des Kriegs in Afghanistan und Vietnam. Eine Odyssee nach Homer, neu erzählt an der Berliner Volksbühne. Die Premiere geht gerade zu Ende. Wie die Inszenierung auf unsere Kritikerin gewirkt hat, hören wir gleich. Er war Architekt und Bürgerrechtler. Der Ungar László Rojk starb gestern im Alter von 70 Jahren. Er stammt aus einer Familie mit bewegter Geschichte, war jemand, der bis zuletzt in scharfer Opposition zu Viktor Orbán wirkte und gleichzeitig von den Kritikern Orbáns geliebt wurde. Ein Intellektueller, auf dessen Leben wir blicken wollen, mit dem Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste, der selbst in Budapest lebt. Guten Abend dorthin.
Guten Abend.
Wie sah denn der Widerstand gegen Orbán aus von László Rojk?
Ja, vielleicht wie der gesamte Widerstand in Ungarn, zuletzt ein bisschen müde und eher reduziert auf das Lebendighalten des großen Freundeskreises, was dann auch schon ein Widerstand ist, dass man Freundschaften pflegt und nicht irgendwie einfach aufgibt, dieses Land, weil man an allen möglichen Ecken und Enden immer nur auf Hindernisse und Grenzen stößt. Er war ein sehr lebenslustiger Mensch, der auch gerne Wein trank und eben sehr gesellig war und viel Gesellschaft dann auch gestiftet hat. Unter anderem auch mal zwischendurch diese Partei, die es gegeben hat vor der großen Wendezeit, die eigentlich so eine Art linksliberale Partei war und für ihn auch eine riesige Enttäuschung wie für viele, auch für mich, dass diese Partei sich so stark in Korruption verwickelt hat, dass der eigentliche politische Wille dann nicht mehr in Parteiform existierte am Ende, sondern sich mehr oder weniger freiwillig aufgelöst hat. Also nicht nur Orbán ist schuld an den ungarischen Krisen, sondern auch die linken Liberalen haben ihren Teil nicht gut gemacht.
Wovor hatten die Regierenden Angst, wenn es denn zu László Rojk kam? Also was war die Botschaft, die er verbreitet hat?
Also er hatte vor allen Dingen auch eine große internationale Wirkung. Er hat viele Ausstellungen gemacht, auch zu der Oppositionszeit im Staatskommunismus, wo er ein ganz maßgeblicher Mitgestalter der Untergrundpresse war. Und das gab in Bremen Ausstellungen, in Deutschland Ausstellungen. Er hatte sehr gute Beziehungen nach Frankreich und nach Polen auch. Diese Beziehungen sind ohnehin sehr wichtig. Polen und Ungarn teilen in vielerlei Hinsicht ihr historisches Schicksal und auch die aktuellen Sorgen. Also sein internationales Gewicht war gefürchtet. Und er ist in gewisser Hinsicht ein Name, der großes Gewicht hat, weil sein Vater mit dem gleichen Namen, László Rojk, war das prominenteste Opfer in den stalinistischen Schauprozessen in Ungarn. Und er war ein kleines Kind, noch nicht mal ein Jahr alt, als sein Vater hingerichtet wurde. Der Vater László Rojk wäre eine Alternative gewesen zu dem Diktator Mátyás Rákosi und musste deswegen aus dem Weg geräumt werden. Und diese Familiengeschichte ist natürlich unglaublich intensiv. Der Name, es gab mal eine Rojkstraße, die hat man inzwischen wieder gelöscht, weil Rojk war ja immerhin auch Kommunist, also schuldig. Es gibt heute keine Rojkstraße mehr in Budapest. Und sowas belastet natürlich eine Biografie, aber auch eine Last, die durchaus fruchtbar sein kann, weil im László Rojk sich sehr, sehr viel Geschichte einfach weiter transportiert hat und aktuell geblieben ist.
Eine Familie also, die viele Spuren hinterlassen hat. Er war ja nicht nur Bürgerrechtler, sondern auch Architekt. Wie hat sich denn das Politische in seiner Baukunst niedergeschlagen?
Er hatte auch einen großen Einfluss darauf, auf die Neubeerdigung von Imre Nagy, als der rehabilitiert wurde 1989, im Jahr der großen Wende. Als Kader starb zwei, drei Wochen später, wurde der große Führer der Revolution von 1956, Imre Nagy, neu bestattet, feierlich bestattet, wo Viktor Orbán zum ersten Mal eine große Rede gehalten hat und alle dachten, was ist das für ein freiheitsliebender Mensch. Und er, der Sohn, hatte die Aufbahrung dieser Opfer des Stalinismus gestaltet auf dem großen Heldenplatz. Und insofern wurde da sehr deutlich, auch politisch, er tritt das Erbe seines Vaters an.
Er hat ja auch als Bühnenbildner gearbeitet. Hat er denn auch im ungarischen Film oder auf der Theaterbühne Spuren hinterlassen?
Ein Film gewaltige, Megalos Idö, Die Zeit bleibt stehen, ist ein Film von Gotha, ein kultischer Film, wo er für die Bühnenbildeinrichtung zuständig war. Und der Oscar gepriesene Film, Der Sohn von Saul, das ist auch sein Bühnenbild gewesen, also ein Oscar-gekrönter Bühnenbildner und nicht nur in wirklichen praktischen Arbeiten aktiv, sondern auch sehr stark aktiv als Lehrer an der Film- und Theaterhochschule. Da hatte er eine Dozentur.
Jetzt ist László Rojk gerade gestorben. Vor wenigen Wochen ist Agnes Heller, eine große ungarische Philosophin und auch Gegnerin von Viktor Orbán, gestorben. Wer hält denn jetzt die Fahne hoch gegen ihn? Welche großen intellektuellen Namen gibt es denn jetzt noch, die alte Geschichte quasi weitererzählen können? Das, was früher passiert ist und das auch ins Jetzt übertragen können?
Ja, das ist, also vor wenigen Wochen war ich auch selbst noch auf einer Party, wo die Agnes Heller noch unglaublich viel Lebenskraft ausgestrahlt hat und auch Lasso eigentlich noch so hoffte, dass der Krebs überwunden ist, der ihn jetzt letztlich dann doch sehr, sehr schnell und rasch wirklich hingerichtet hat, muss man sagen, weil dann wurden immer mehr Metastasen deutlich und das war dann der Grund, warum er starb. Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, denn auch Gerd Conrad ist nicht der Jüngste, wenn auch der Verlässlichste, der auch dort war auf dieser Party. Und das ist sicherlich politisch ein enorm wichtiger Name. Die großen Autoren, Peter Nadosch und László Krasznahorkai, die ziehen sich völlig aus der Politik zurück und bewegen sich sozusagen schon kaum mehr wirklich intellektuell in Ungarn. Das ist vielleicht auch ganz klug so, weil Literatur ist nun wirklich nicht unbedingt befruchtet und inspiriert von dem, was hier an Elend vor sich geht. Also ich denke, es müssen die neuen Generationen lösen. Da gibt es große Stimmen, die kennt man nur in Deutschland noch nicht. Das ist auch eine große Aufgabe der ungarischen Literatur, diesen wunderbaren Platz in der Weltliteratur, vor allen Dingen auch in deutschen Buchläden, zu verteidigen und wieder neu zu füllen.
Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste zum Tod des Architekten und Bürgerrechters László Rojk, der gestern im Alter von 70 Jahren in Ungarn verstorben ist. Wir bleiben bei diesen großen Gefühlen jetzt und gehen ins Theater.
Odysseus, es gibt Bekannte. Es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch, dass es bekannte Unbekannte gibt. Das heißt, es gibt einige Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Und dann gibt es da noch die dritte Kategorie, das unbekannte Unbekannte. Odysseus, und von diesen Dingen kannst du nur etwas lernen, wenn du sie dir vorstellst. Und deswegen brauche ich Männer wie dich, Odysseus, die sich das vorzustellen vermögen.
Odysseus ist zurück. Es soll die Geschichte der Versäumnisse und der Fehler und Tode aller Weggefährten sein. Die Geschichte vom einzigen Überlebenden. Homers Odysseus, neu erzählt von Thorleifur Örn Andersson, dem neuen Schauspieldirektor an der Berliner Volksbühne. Heute Abend war Premiere von Eine Odyssee. Um 19 Uhr ging es los. Vor wenigen Minuten ist der Vorhang gefallen und mit dabei war unsere Kritikerin Elena Philipp. Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Die Geschichte der Odyssee, die 10-jährige Irrfahrt nach dem Krieg um Troja, stammt ja aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Angekündigt war das Stück aber vor allem auch als Lesart auf moderne Kriege, Afghanistan und Vietnam. Wie viel Gegenwart steckt ihr denn jetzt in dieser Inszenierung?
Da steckte einiges drin, vor allem im zweiten Teil. Der erste Teil ist über weite Strecken eine Nacherzählung der antiken Mythen. Aber dann geht das immer mehr in die Gegenwart. Der Text wird immer mehr durchschossen, auch mit aktuellen Anspielungen. Sie sagten das ja gerade schon, der Afghanistan-Krieg spielt eine große Rolle. Den parallelisieren die Autoren mit dem Trojanischen Krieg. Es gibt eine Szene, in der ein Afghanistan-Veteran einen Briefwechsel mit seinem Bruder vorträgt, um zu zeigen, wie schmutzig Krieg ist. Oder es gibt eine Szene, in der Homer ist ganz bekannter Schiffskatalog, also diese Aufzählung der Feldherren, ihrer strahlenden Schiffe, wie gut die bemannt sind, also sozusagen der Auszug der Griechen, wie das umgekehrt wird in eine Kriegsliste, wo die Opfer der Kriege von 500 nach Christus bis in die Jetztzeit vorgetragen werden. Das sind so aktuelle Anspielungen, die es gibt.
Wie plausibel ist das denn auf die Bühne übersetzt worden? Also es klingt jetzt sehr nach starken Themen auf jeden Fall, aber wie hat das auf Sie gewirkt?
Das ist tatsächlich dieses Mal sehr, sehr schwierig. Thorleifur Örn Andersson ist bekannt für sein Collagentheater, also dafür, dass er wirklich die verschiedensten Bezüge zusammenbringt, manchmal auch zusammenwirft. Und jetzt hier bei einer Odyssee fällt das leider alles auseinander. Das kommt gar nicht an, was hier erzählt werden soll. Ich hatte den Text vorher gelesen, das heißt, ich wusste, dass es in der Lesart vor allem um eine Kriegskritik geht. Aber ganz häufig habe ich gemerkt, dass mir die Aufmerksamkeit weggerutscht ist. Und in der Pause haben das auch viele, mit denen ich gesprochen habe, genauso geschildert. Also es kommt wenig an, die Figuren werden auch häufig desavouiert. Man hat den Eindruck, dass er das gar nicht ernst nimmt, genauso wenig wie Homers Sprache oder seine eigene Erzählung, die da so ein bisschen aufgepfropft wirkt. Manchmal hat man den Eindruck, das ist einfach noch nicht ganz fertig.
Er ist ja eigentlich normalerweise auch bekannt für viele, viele Effekte in seinen Stücken. Mhm. War da irgendwas zu erwarten? Hat irgendwas geknallt?
es hat durchaus geknallt, auch wenn diese Knalls dann wieder tatsächlich sich nicht so sehr übertragen haben. Am Anfang zum Beispiel, die erste Stunde war eigentlich ein Konzert, so eine Art Schlachtgesang, da wird die Ilias nacherzählt, beziehungsweise vor allem diese grausamen Szenen, wie sich die Krieger gegenseitig abschlachten. Und dazu spielt die Band, die Schauspieler und Schauspielerinnen geraten immer mehr in Druck und in Rage. Aber das spielt sich so auf der Drehbühne ab und sendet gar nicht in den Zuschauerraum, sondern eher so, als würde sich das so in die in den Schnürboden versenden. Und so war das mit vielen, was hier so mit ganz viel Druck auf die Bühne gebracht wurde, aber das war sehr unfokussiert und ziellos. Deswegen glaube ich, kommt auch daher kommt dieser Effekt, dass es sich versendet hat, meiner Meinung nach. Es gab auch ganz starke Bilder. Also Schnürboden wird ein Elefant abgelassen. Es gibt im zweiten Teil, nach der Pause, fängt das an mit Pappfiguren von Trump, Kennedy und Clinton, die masturbieren. Es gibt ganz viele Sprachbanner, wo das in so ein Agitprop-Theater rüberwechselt und einmal fährt sogar ein Panzer auf die Bühne.
Haben denn die Schauspielerinnen und Schauspieler auch was damit zu tun, dass das sich vielleicht nicht so übertragen hat, wie sie sich das gewünscht hätten? Oder war es nur die Inszenierung?
Ja. Nee, das... Man kann es immer nicht so genau sagen. Die Schauspieler wirken in manchen Momenten richtig gehend verloren. Also es gab dann so einzelne Nummern, wo man den Eindruck hatte, da hat jemand jetzt was aus diesem Text gemacht, der auch sehr heutig und zeitgenössisch ist und dadurch sehr stark eine Lesart vorgibt. Also er verliert viel von dieser homerischen Ambivalenz oder diesem Interpretationsoffenen, dass man nicht weiß, ist jetzt diese Ilias eigentlich eine Schlachtverherrlichung oder eine Kriegskritik. Das wird hier bei Toilafur und Anderson sehr stark ausbuchstabiert und festgelegt. Sarah Franke hat einen ganz starken Auftritt in der Doppelrolle als Zeus und als Athene, die irgendwie Kalypso, die Nymphe, überredet, dass sie Odysseus freigibt, damit er nach Hause zurückkehren kann. Es gab aber auch Szenen, die wirklich fast schon die Intention der Inszenierung unterlaufen haben. Also in dem Text steckt auch eine Anspielung oder viele Hinweise auf die feministischen Lesarten der Odyssee und Jella Hase, die man ja von Fakir Goethe aus dem Kino kennt zum Beispiel oder aus dem Fernsehen kennt, als Helena steht da einmal wie so ein Pin-Up-Girl auf dem schon genannten Panzer und wird dann von ihrem Mann Menelaos angesprochen, sie soll doch mal was sagen. Und dann stottert sie nur so die Kinder und bricht wieder ab, bis die Männer, die so unter sich ausmachen, wie es jetzt weitergeht mit Telemachos, der seinen Vater suchen soll, bis die sozusagen abgehen. Und dann beginnt sie sozusagen einen Monolog zu überlegen, wie schlimm es ist, dass sie schön ist und schuld ist an dem Krieg. Und dann kommt der nächste Mann und mansplaint sie, dass das ja nicht so ist, wie sie das sieht. Also das war so eine Szene, die hat wirklich geschmerzt, wo man dachte, das ist nicht durchdacht. Und da wird jemand wirklich allein gelassen.
Oh je, das Ganze ging ja über 4 Stunden. Sind denn Leute auch rausgegangen zwischendurch oder haben alle das ausgehalten?
Erstaunlicherweise tatsächlich gar nicht. Und es gab auch keine Buß für den Regisseur am Schluss. Also es wurde mit freundlichem Applaus aufgenommen.
Elena Philipp über eine Odyssee nach Homer neu erzählt an der Volksbühne. Und die nächste Vorstellung an der Volksbühne ist dann am Samstag, auch nochmal am 21. und am 22. September. Die Kritik finden Sie auch in der DLF-Audiothek, unserer Smartphone-App. Was die Feuilletons von morgen bewegt, ist vor allem das Liebesleben von Alexander von Humboldt, der morgen vor 250 Jahren geboren wurde. Adelheid Wedel mit der Kulturpresseschau.
Afrofuturismus. Ein Wort, das, so scheint es, beim diesjährigen Internationalen Literaturfestival in Berlin neu auftauchte. Die Autorin und Juristin Pettina Gappa aus Simbabwe sprach in der Eröffnungsrede des Festivals über die Lehren aus dem Kolonialismus für die Gegenwart, berichtet Annika Glunz in der Tageszeitung Taz. Und mit dem Satz »Ich bin davon überzeugt, dass Afrika die Zukunft ist«, verteilt die Schriftstellerin ja zweifelsfrei Vorschusslorbeeren an ihren Kontinent. An den erhofften Veränderungen war sie beteiligt. Nach Mugabes Rücktritt wollte sie als Anwältin ihr Land beraten, wie es sich unter Bewahrung der eigenen Würde für den internationalen Handel öffnen könne. Ich wollte die Chance nutzen, selbst Teil der Veränderung zu sein und nicht nur darüber schreiben, dass sie notwendig ist, wird Gappa in der Taz zitiert. Dort ist auch zu lesen, dass sie, mittlerweile enttäuscht über die Entwicklung im Post-Mugabe-Simbabwe, ihren Vertrag nicht verlängert habe. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beugt sich Paul Ingendey über die Personalie Gappa und wirft ihr vor, sie schweige von ihrer Rolle in Simbabwes Regime. Und so klingt es kritisch, wenn der Autor schreibt, dem allmächtigen General Mnangagwa, genannt das Krokodil, dem sie 1,5 Jahre als Beraterin gedient hatte, wünschte Gappa in Berlin Gelegenheit für Nachdenken und Selbstreflexion, sodass er über die Versuchungen der Macht hinausblickt und die harten und schmerzlichen Entscheidungen trifft, die nötig sind, um Simbabwe auf den Weg wirklicher Demokratie zu bringen. Ingendai bemängelt, das klänge nach Fürbitte, nicht nach politischer Analyse für ein erwachsenes Publikum. Er empfiehlt, das Festival, das sich etwas auf seinen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte zugute hält, hätte bei seiner Eröffnungsrednerin viel schärfer nachfragen müssen. Noch bis zum 21. September bietet das Festival bei 247 Veranstaltungen über 120 AutorInnen aus aller Welt und seinen Gästen ein Podium für Gespräche über Literatur und über Politik. Ein anderer Schwerpunkt der Feuilletonseiten vom Freitag sind die Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts in Berlin und Städten Südamerikas. Die Überschrift im Tagesspiegel durchs Jahr mit AVH macht deutlich, worum es geht. Eine Jahrhundertpersönlichkeit wird gewürdigt. Rüdiger Schaber macht es uns vor. Er, dessen Humboldt-Biografie im März 2018 erschien, schreibt: Ich bin seit 6 Jahren Humboldt. So lange beschäftige ich mich intensiv mit diesem Kosmos, der sich ausdehnt wie das Universum um und über uns, in dem wir nicht einmal Sandkörner sind. Zweifelsfrei, Humboldt erlebt einen Hype. Doch da fragt der Autor, wie lange hält das über den 14. September, das Jubiläum, hinaus? Vorerst aber lässt er uns teilhaben an seinem Wissen, zum Beispiel an der Antwort auf die immer wieder gestellte Frage nach Humboldts Privatleben. Schaper dazu: Nun, er liebte Männer und war auch bei Frauen manchmal nicht abgeneigt. Er wird sich zurechtgefunden haben. Er war berühmt, stets unter Menschen, alle Türen standen ihm offen. Humboldts Liebesleben mit allen seinen Verstecken kann man sich als eine Mischung aus heftigen Aufwallungen, langen Durststrecken, viel Herzschmerz und einer Variation von mehr oder weniger bequemen Lösungen im Alltag vorstellen. Schapers Begeisterung für den Jubilar ist kaum zu toppen. Er nennt ihn einen positiv Verrückten mit all seinen Gewalttouren und lebensgefährlichen Expeditionen, seinem unfassbaren Arbeitspensum. In der Süddeutschen Zeitung nennt Jens Biesky den Jubilar einen Berliner Nomaden. Er war der berühmteste Europäer neben Napoleon, sein ungeheures Werk aber war nur in Ausschnitten bekannt. Allmählich wird der Entdecker Humboldt neu entdeckt. Auf Seite 14 gibt die SZ Hinweise für Lektüre zu Humboldt und bietet die Motivation für Leseneugier. Wir leben in der Zeit seiner Wiederentdeckung.
Adelheid Wedel mit dem Blick in die Feuilletons von morgen. Das war Fazit. Mein Name ist Johannes Michelmann. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.